Liebe Gemeinde, das Thema Gebet ist spannungsreich. Das Thema Gebet ist spannungsreich. Denn zum einen gehört ja Gebet existenziell zum christlichen Leben dazu. Man kann einen Christen, eine Christin ohne Gebet ebenso wenig finden wie einen lebendigen Menschen ohne Puls. So hat es mal Martin Luther gesagt. Man kann einen Christen, eine Christin ohne Gebet ebenso wenig finden wie einen lebendigen Menschen ohne Puls. Beten ist also ein Erkennungsmerkmal lebendigen Christseins. Christen und Christinnen werden sichtbar, wenn sie beten. Zum anderen empfinden viele Menschen, dass Beten etwas Persönliches ist, ja Intimes. Das führt dazu, dass einige meinen, dass sich Gebet den gemeindlichen Debatten, den Empfehlungen und auch der Predigt eigentlich entziehen soll. Einige würden es als bedrohlich empfinden, wenn sie gefragt werden würden, wie betest du? Wie oft betest du? Was betest du? Wie lange betest du? Warum betest du? Welche Gebete wurden erhört und welche nicht? Warum glaubst du, dass gewisse Gebete erhört wurden und andere nicht? Eigentlich sind das doch alles Fragen, die betende Menschen beschäftigt. Und gleichsam wird hier ein empfindlicher Nerv getroffen, wenn solche Fragen gestellt werden. Schnell wird ein düsteres Bild von Regeln des Gebets gemalt. Schnell würden sich einige aufrichten und sagen, wer darf mir denn sagen, wie ich beten soll? Da gibt es nichts Falsches, sondern nur Richtiges. Oder? Einige führen vielleicht den Verdacht des Fundamentalismus an, die Mahnung, dass Gebete ja nicht vereinheitlicht werden sollten oder bestimmt werden dürften. Liebe Gemeinde, diese Einwände hätten dann ihr Recht, wenn wir Beten als Kontrollmechanismus der Gemeinde verstehen würden. Selbstverständlich wäre es problematisch, wenn jemand Strichlisten führen würde, wann, wofür, wie gebetet werden würde. Aber Gebet ist kein Instrument des sozialen Drucks. Gebet ist weder ein Instrument der Kontrolle, noch das Einfallstor, um Menschen zu kontrollieren. Wenn Beten zum Pflichtenkatalog christlichen Lebens gehören würde und wenn sich Einzelne da zum Richter oder Kontrolleur aufschwingen würden, ja, dann wäre es problematisch. Und ebenso ist Beten keine Pflicht, die uns unsere Religion auferlegt. Wir erfüllen unsere Religion nicht erst dann, wenn wir beten. Im Wort Gottes lesen wir, dass Beten ein Recht der Kinder Gottes ist. Beten als Auszeichnung, als Geschenk, als Privileg, als besondere Möglichkeit. Eine Möglichkeit, die durch die Beziehung zwischen Gott und Mensch geschenkt wird. Eine Möglichkeit zu antworten auf Gottes Tun und Verändern. Im heutigen Predigtext hören wir, wie Menschen, die Jesus nachfolgen, ihr Recht zu beten, ihr Privileg zu beten, gestalten sollen. Gestalten, damit es fruchtbar wird. Liebe Gemeinde, verzeiht mir die vielen Vorbemerkungen, aber fast mit jedem zweiten Satz über Gebet wird ein neuer, heikler Boden betreten. Wenn ich jetzt davon spreche, dass wir Gebet gestalten sollen, damit es fruchtbar wird, dann bezieht sich diese Fruchtbarkeit ausschließlich auf die menschliche Seite. Also die Gestaltung meines Gebets kontrolliert nicht Gottes Tun. Aber ich gestalte mein Gebet, um mich Gott auszusetzen, von ihm verändern zu lassen. Ich gestalte mein Gebet, weil ich weiß, dass ich durch Gebet etwas von Gott erhoffen kann. Lasst uns nun Gottes Wort hören. Es steht geschrieben in einem Brief, den der Missionar Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat. Im Kolosserbrief, Kapitel 4, lesen wir. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr, sprich du zu uns durch dein Wort. Richte uns aus auf dich und schenk uns neue Gewissheit und stärke unsere Hände zum Gebet und zum Dienst. Amen. Liebe Gemeinde, bei diesem Predigttext und beim Thema Gebet liegt die Gefahr nahe, in dem großen Thema Gebet unterzugehen. In dieser Predigt soll nicht alles Notwendige zum Thema Gebet gesagt werden. Folgende Spuren möchte ich mit euch gemeinsam nachgehen. Das sind Spuren, die der Text uns legt. Es ist eigentlich nur ein Gedanke, der sich dann in 5 Spuren kristallisiert. Das ist etwas klein geraten, ich lese es vor. Gebet als Handwerk, das Handwerk der Beharrlichkeit, das Handwerk der Wachsamkeit, das Handwerk der Dankbarkeit und das Handwerk des Gebets für andere. Es orientiert sich alles am großen Punkt links, Gebet als Handwerk. Gebet ist Handwerk. Es besteht nicht aus der Genialität von religiösen Sonderbegabungen. Ein Handwerk kann man lernen, wie man kochen und nähen lernen kann. Jedes Handwerk kennt Regeln. Und man hat Erfolg, wenn man sich an die Regeln hält. Warum Regeln? Regeln und Methoden, sie schützen uns vor der Zufälligkeit. Vor der Zufälligkeit des Augenblicks und machen uns langfristig. Liebe Gemeinde, eines habe ich schon so oft beobachtet und gehört in Gesprächen über Gebet. Ach, Gott weiß doch, was in meinem Herzen ist. Ja, das stimmt. Gott weiß, was in meinem und deinem Herzen ist. Und doch, diesen Satz höre ich oft als Ausrede. Als Ausrede, keine Verantwortung für das eigene Gebetsleben zu übernehmen. Diesen Satz höre ich als Rechtfertigung, dass wenn etwas wichtig ist, es sich schon irgendwie Bahn schlägt, es irgendwie geschehen wird. Der Satz wird als so generelle Entgegnung für alle menschlichen Bemühungen herangezogen. Liebe Gemeinde, ich meine, das ist fatal. Denn dann verstehe ich Gebet als Zufälligkeit des Augenblicks. Dann verstehe ich Gebet als Stimmung des Herzens oder als künstlerischen Ausdruck meines Herzens. Dann bete ich, wenn und wann ich Zeit habe und wenn ich Muße habe. Und das Problem dabei ist, liebe Gemeinde, dass sich Beten nicht einfach so aufdrängt in unserem Leben. Beten und Gespräch mit Gott sind nicht einfach so natürliche Bedürfnisse unseres Herzens. Nur selten ist es so wie in folgender Geschichte. 3 Pastoren sitzen zusammen und diskutieren über die beste Haltung beim Gebet. Zufällig befindet sich auch ein Mitarbeiter einer Telefongesellschaft im Raum, der gerade Telefon anschließt. Knien ist die beste Haltung, erklärt der eine Pastor. Nein, entgegnet der zweite. Ich erlebe die meisten Gebetserhörungen, wenn ich stehe und die Hände zum Himmel strecke. Der dritte, ihr beiden liegt völlig falsch. Die beste Haltung beim Gebet ist, flach auf dem Boden zu liegen und mit dem Gesicht nach unten. Jetzt kann sich natürlich der Telefontechniker nicht mehr halten. Meine Herren, sagt er, das beste Gebet, das ich je gesprochen habe, war, als ich kopfüber an einem Telefonmasten hing. Nur selten, liebe Gemeinde, drängt sich Beten als Sprechen mit Gott einfach so auf, sondern Beten geht tendenziell unter. Es versickert, es fällt vom vollen Tisch des Lebens hinten runter. Deshalb bedarf es der Mahnung zum Gebet, wie in diesem Text geschrieben. Die Christen, die diese Worte aus der Bibel zum ersten Mal gehört haben, hatten es zur Sache des Gebets nicht näher gehabt als wir und wir haben es nicht weiter als sie. Paulus tritt auch uns mit seinen Worten sehr entschlossen entgegen. Beharrlich, sagt er, Beharrlich ist eines der älteren Worte nicht unbedingt mehr positiv besetzt. Vielleicht würde man heute eher ausdauernd schreiben. Beharrlich kommt ja zu häufig in Situationen vor, wo man vielleicht Sturheit vermutet oder Dickköpfigkeit oder Schwerfälligkeit. Doch Beharrlichkeit hat etwas, was mir gut gefällt im Zusammenhang des Gebets. Eine Art eifrige Dauer, ein Festhalten trotz allem. Andere Worte dafür sind Festhalten an, Bedachtsein auf, Ausdauern in, Beharren bei. Das Gebet will eine Sache von Dauer sein, beziehungsweise eine Sache der regelmäßigen Übung. Wir sprechen es dem Text nach, wenn wir uns dazu anhalten, diesen Gedanken in unser Leben hineinzuübersetzen, nämlich, dass das Gebet Dauer und Regel braucht. Also dranbleiben. Dranbleiben an Regelmäßigkeit in der Gebetspraxis und an einer festen Gebetssitte. Ein praktischer Tipp ist, eine Gebetssitte, eine Praxis dient dazu, sich nicht jedes Mal neu einen Ablauf überlegen zu müssen. Wer seine Gebetszeit damit beginnt zu überlegen, so, was mache ich jetzt in den nächsten 15 Minuten, der wird es schwerer haben, das regelmäßig zu tun. Wer keine festen Zeiten für das Gebet hat und sich jeden Morgen neu beginnt zu überlegen, so, wann will ich denn heute eigentlich mal beten, der wird oft abends zurückblicken und häufiger feststellen, als ihm lieb ist, ach, ist sich nicht ausgegangen, hat nicht reingepasst. Und umso komplexer die Regeln sind, umso schwieriger ist, das zu verinnerlichen. Umso schwieriger etwas zu verinnerlichen ist, umso schneller wird es natürlich verdrängt. Wenn ich für ein Gebet 3 Listen, 2 Bücher, 4 Tassen Kaffee brauche und der Aufwand der Durchführung schon sehr hoch ist, dann infiziert man sich selbst schon mit dem Keim des Weglassens, wenn es stressig wird. Ich habe mein tägliches Gebetsleben schon seit längerer Zeit rund um das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis aufgebaut. Das sind Worte, die ich auswendig kann, die auch tief verankert sind. Ich habe auch Phasen des freien Gebets und ich variiere mit anderen Formen für verschiedene Phasen meines Lebens. Gebetslisten, natürlich Dankeslisten und Apps und so weiter. Aber ich merke, dass es sich bewährt hat, ein unverrückbares Kernstück zu haben. Ich gehe zum Beispiel jeden Satz des Vaterunsers durch, laut, und in Gedanken frage ich mich, was muss ich vielleicht in Bezug auf diesen Satz noch lernen? Was lehrt mich dieser Satz, geheiligt werde dein Name? Oder geheiligt werde dein Name, wo fordert mich dieser Satz zum Danken heraus? Oder wo fordert mich dieser Satz dazu heraus, meine Schuld zu bekennen? Oder wofür möchte ich persönlich bitten oder für wen möchte ich bitten aufgrund dieses Satzes? Bei einem Handwerk kommt es zunächst nicht auf die innere Bereitschaft drauf an. Bei einem Handwerk kommt es zunächst nicht auf die innere Bereitschaft drauf an, denn ein kluger Mann hat einmal gesagt, wer sich von seiner je und dann vorhandenen inneren Bereitschaft zum Beten abhängig macht, der lernt es nie. Oder verlernt es gewiss. Wer sich von seiner je und dann vorhandenen inneren Bereitschaft zum Beten abhängig macht, der lernt es nie. Oder verlernt es gewiss. Deshalb hat sich für das christliche Leben bewährt, gib deinem Vorhaben eine feste Zeit. Gib deinem Vorhaben eine feste Struktur, einen Ablauf. Bete nicht nur, wenn dir danach zumute ist, sondern wenn die Zeit dazu gekommen ist. Regelmäßig beachtete Zeiten sind Rhythmen. Und Rhythmen sind gegliederte Zeiten. Und gegliederte Zeiten sind erträgliche Zeiten. Im Hinblick auf die handwerkliche Seite des Gebets, sei streng mit dir selbst. Und bitte hör diese Mahnung als Mahnung zur Selbstleitung und zur Selbstführung und nicht als Anleitung, sich zu knechten. Sei streng und mach deine Gestimmtheit oder auch vielleicht deine augenblicklichen Bedürfnisse nicht zum Maßstab deines Handelns. Denn Stimmungen und Bedürfnisse des Augenblicks können zwielichtig sein. Was ich versuche zu sagen ist, rechne nicht damit, dass dein Vorhaben ein Seelenbad ist. Es ist Arbeit. Manchmal schön und erfüllend, auch mal langweilig und trocken. Das Gefühl einer inneren Erfülltheit rechtfertigt die Sache nicht. Aber auch das Gefühl innerer Leere verurteilt sie nicht. Das Gefühl innerer Erfülltheit macht das Gebet jetzt nicht richtig, rechtfertigt es nicht. Und das Gefühl innerer Leere verurteilt das Gebet nicht. Meditieren, Beten, Lesen sind Bildungsvorgänge. Und Bildung des Herzens ist ein langfristiges Unternehmen. Langfristig, da sich die Frucht der Bildung nicht immer schnell zeigt und auch nicht immer so deutlich daherkommt. Liebe Gemeinde, ihr habt sicherlich schnell bemerkt, dass ich der zu Beginn beschriebenen Vorsicht vor dem Eingriff in die Privatheit des Gebets nicht gefolgt bin. Denn das ist nicht das, was uns weder das Wort Gottes nahelegt oder noch andere Stellen neben dieser Stelle. Auffallend regelhaft wirkt es, handwerklich wird vom Gebet gesprochen, in dieser Stelle. Liebe Gemeinde, und diese Spur, die wir hier vernehmen, ist nicht die Essenz unserer Beziehung zu Gott. Das hier ist nicht unsere Erlösung, das wissen wir seit Ostern. Die frohe Nachricht ist, dass wir durch Jesus Christus ein neues, gutes, befreites Verhältnis zum Vater im Himmel haben dürfen. Das Handwerk des Gebets ersetzt das nicht, denn dann würden wir uns ja selbst erlösen. All das Gesagte jetzt soll uns nicht meinen lassen, dass wir Gott mit unserem Gebet kontrollieren können. Es soll uns nicht meinen lassen, dass wir mit unserem Gebeten ein Maß vollmachen können, das Gott dazu zwingt, einzugreifen. Es soll uns nicht meinen lassen, viel bringt viel. Also viel Beten bringt viel Gebetserhörung. Denn so ist es nicht, das können wir nicht kontrollieren. Hier geht es zunächst um einen Bildungsaspekt, um einen Formierungsaspekt unseres Herzens und unseres Lebens. Dritten Punkt. Neben der Beharrlichkeit wird die Wachsamkeit genannt. Wachsamkeit ist jetzt nicht nur mit Blick auf die Zeichen der Zeit geboten, also in dem Sinn Gottes Gegenwart in den Spuren und Zeichen der Zeit zu lesen und die Probleme Gottes und die Probleme dieser Welt vor Gott zu legen. Wachsamkeit heißt, Nachrichten zu hören, Zeitung zu lesen, sich der eigenen kleinen und der großen Welt auszusetzen. Wachsamkeit meint auch den schlichten körperlichen Aspekt der Wachsamkeit. Konzentriert, weder schläfrig noch abgelenkt. Also das, was in unserer Macht steht, um den Rahmen zu schaffen und die Umgebung zu gestalten. Und das ist natürlich in den verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich. Folgende Geschichte drückt aus, wie es auch mir oft geht. Es gibt eine Geschichte über Bernhard von Clairvaux und folgende Anekdote wird überliefert. Es sagte mal ein Mann zu ihm, wenn du ein Vaterunser von Anfang bis Ende ohne Abschweifung in Gedanken beten kannst, schenke ich dir mein liebstes und letztes Pferd. Der Mann dachte, das Pferd kriege ich. Doch schon nach der zweiten Bitte fragte er, bekomme ich das Pferd allein oder auch mit Sattelzeug? Kleine Aspekte können vieles verändern. Beten an der frischen Luft. Eine kleine Kerze anzünden und den Blick darauf richten. Äußere Sammlung hilft, sich innerlich zu sammeln. Ein weiterer handwerklicher Hinweis liegt in dem Aspekt der Danksagung. Und hier steht nicht im Text, betet und vergesst auch das Danken nicht, sondern betet, indem ihr in Danksagung wacht. Also betet, indem ihr dankt. Dank ist auf Gott ausgerichtet. Dank ist Gott gegenüber artikulierte Gebetserfahrung. Dank ist aber auch zugleich die Weise, wie wir entgegennehmen, was wir von Gott bekommen. Wer im Gebet dankt, der kann für den schnarchenden Partner neben sich danken. Weil es bedeutet, dass da ein Partner ist, der mit ihm das Leben teilt. Er kann für den Wäscheberg danken, der noch zu bügeln ist, weil es bedeutet, dass er überhaupt Kleidung hat. Er kann für die Unordnung nach einem Fest danken, die weggeräumt werden muss, weil es bedeutet, dass da Gäste waren und Freunde, die mit ihm gefeiert haben. Er kann danken für den Teppich, der zu saugen ist und für die Fenster, die zu putzen sind, denn es bedeutet, dass er ein Zuhause hat. Er kann sogar danken für das Meinungschaos in den Medien, weil es bedeutet, dass in unserem Land noch Meinungsfreiheit herrscht. Er kann danken für den Bruder und die Schwester, die da vorne so schief singt, weil es bedeutet, dass man nicht allein ist und dass man selbst das auch noch hören kann. Gebet nicht nur für mich, mein Gebet für andere. Der zweite Vers in unserem Bibeltext beschäftigt sich mit einer Besonderheit des Gebets, nämlich das Reden mit Gott und das Reden mit den Mitmenschen ist aufeinander bezogen. Die Kontaktfähigkeit mit Gott. Nach der einen Seite scheint irgendwie auch die andere Seite mitzubestimmen. Beten muss sich sofort in den Dienst des anderen stellen. Beten kommt gar nicht in die Versuchung, in dem Verhältnis Gott und Seele irgendwie das fromme Eigeninteresse in den Blick zu nehmen. Die Not des anderen wird zu meiner Not. Die Not des anderen wird zu meinem Gebet. Die Bitte ist, in dem Text von Paulus, dass Gott dem Wort den Zugang zu den Menschen bereitet, sodass sie es zu hören vermögen. Das Wort Gottes, das Evangelium, die Osterbotschaft. Bei seiner ganzen Arbeit war Paulus von der Überzeugung geleitet, dass es eben nicht in seiner Macht steht, den Menschen das Wort Gottes zu geben, sondern dass nur Gott den Hörer bereit machen kann. Und dafür betet er. Liebe Gemeinde, wir hören diese Worte über das Gebet mit Ostern im Herzen. Das heißt, dass wir uns nicht dazu versuchen lassen, zu meinen, dass wir durch ein gutes Handwerk besser dastehen. Das Handwerk kann uns aber entlasten von der Zufälligkeit des Augenblicks und sich der Bildung unseres Herzens widmen. Mit Ostern im Herzen können wir die Freude über unsere innere Befreiung feiern. Deshalb geben wir unserem Gebet Ordnung. Mit Ostern im Herzen bitten wir, dass Jesus die Herzen unserer Familien und unserer Freunde und Bekannten verändern mag. Vielleicht ist es für einige unverständlich, warum wir in unseren Fürbitten im letzten Teil des Gottesdienstes für die weite Welt da draußen bitten. Wir haben doch alle selbst genug Probleme. In diesem Bibeltext wird uns die Antwort geboten. Die Belange der Welt sind zu unseren Belangen geworden. Wir wollen immer beten mit Blick auf unseren Nächsten. Lasst uns darauf achten, uns nicht gefangen setzen zu lassen von den eigenen Wünschen und Befindlichkeiten. Mit Ostern im Herzen bitten wir, dass durch die Veranstaltung greifbar in der Stadthalle Menschen Vertrauen gewinnen in Jesus. Wir bitten, dass wir mutig werden, unsere Nachbarn zur Gemeinde einzuladen und sie mitzunehmen. Deshalb ist es nicht bedrohlich, liebe Gemeinde, wenn wir heute nach dem Gottesdienst ins Gespräch kommen oder in Kleingruppen und Hauskreisen und darüber sprechen, wie betest du? Was betest du? Wie lange betest du? Wo betest du? Warum betest du? Welche Gebete wurden erhört und welche nicht? Warum glaubst du, dass gewisse Gebete erhört wurden und andere nicht? Eigentlich sind das doch alles Fragen, die betende Menschen beschäftigt. Wenn auch ihr mit mir weiter beten wollt und am Gebet nicht loslassen wollt, dann sprecht mit mir. Amen.